Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland steht Griechenland im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise weiter zur Seite. Das versicherte Bundeskanzlerin Merkel heute dem griechischen Ministerpräsidenten Samaras in Athen. Beide setzen darauf, dass Griechenland Mitglied der Eurozone bleibt. Das Land hat nach einem Ultimatum der Eurogruppe bis zum 18. Oktober Zeit, die Sparauflagen umzusetzen. Der erste Besuch Merkels in Griechenland seit Krisenbeginn wurde von heftigen Protesten begleitet.
Mit der demonstrativ gezeigten Harmonie hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihrem Gastgeber Antonis Samaras politischen Rückenwind und Anerkennung geben wollen. Man sei Freund und Partner, so die Kanzlerin, und wolle ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen. Gewaltexzesse, Tränengas und zahlreiche Festnahmen nur wenige Straßen weiter, das waren die anderen Begleiter des Besuchs. Autonome und Anarchisten lieferten sich bis in die Abendstunden heftige Kämpfe mit Spezialkräften der Polizei. Doch der Großteil der 50.000 Demonstranten, mobilisiert von Gewerkschaften und den Oppositionsparteien, protestierte friedlich. Hier wurde mit Schmähungen und Nazi-Vergleichen Stimmung gemacht für das Ende von Sparprogrammen und Lohnkürzungen. Die breite Masse der Griechen war jedoch zu Hause geblieben. Auf der Pressekonferenz am Nachmittag betonte der griechische Regierungschef die Bereitschaft zu weiteren Reformen. Das griechische Volk blutet in diesem Moment, so Antonis Samaras. Aber es ist entschlossen, im Euroraum zu bleiben, und es verlangt nicht mehr Geld, keine Gefälligkeiten. Es verlangt allein die Möglichkeit, sich auf die eigenen Beine zu stellen, und das so schnell wie möglich.
Ich wünsche mir, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Die Voraussetzungen, die wir jetzt zu erfüllen haben als nächsten Schritt, ist der Troika-Bericht. Alles, was für diesen Troika-Bericht notwendig ist, haben wir heute besprochen. Vieles ist geschafft, manches bleibt noch übrig, und daran arbeiten wir jetzt mit Nachdruck und in Partnerschaft.
Es war heute in Athen ein Staatsbesuch, der das politische Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland womöglich wieder normalisieren kann.
Zum Besuch von Bundeskanzlerin Merkel und den Protesten in Griechenland. Jetzt live aus Athen, Bernhard Wabnitz.
Einen Sieger gab es heute Abend ganz gewiss in Athen, und das war Ministerpräsident Samaras. Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Deutschland hatte seine Regierungskoalition noch gehörig gewackelt. Nun wird er Auftrieb haben, denn er hat zwei Zusagen. Die erste heißt, Griechenland soll im Euroraum bleiben, und die zweite Zusage heißt, Deutschland wird diesen Weg begleiten. Als kleines Trostpflaster brachte Angela Merkel schon mal 30 Millionen Euro mit zum Aufbau des Gesundheitswesens und der Verwaltung. Doch auf der Straße die Protester, sie glauben noch nicht so richtig dran, dass die Regierung und die Bundeskanzlerin das Problem lösen würden und vor allen Dingen, dass sie ihnen langfristig helfen. Zu lange und zu intensiv waren die Einschnitte, die man den Griechen zugemutet hat. Und dann gab es noch anderen Besuch aus Deutschland. In Griechenland wird heute Abend eine Rosa-Luxemburg-Stiftung eröffnet unter Begleitung von einigen Politikern der Linken. Insofern zeigt sich das ganze politische Spektrum Deutschlands in Griechenland. Und damit zurück zu Marc Bator.
Die in Europa umstrittene Steuer auf Finanzgeschäfte hat indes eine entscheidende Hürde genommen. Mit Deutschland und Frankreich wollen auch Italien und Spanien sowie 7 weitere Euro-Staaten die Abgabe einführen. Es liegen 11 Zusagen vor, genug, um das Vorhaben in kleinem Kreis auf den Weg zu bringen. Durch die Steuer soll der Finanzsektor an Krisenkosten beteiligt werden.
Millionengeschäfte in Millisekunden. In Teilen Europas soll dafür in Zukunft eine Steuer anfallen. Eine solche Finanztransaktionssteuer wollen 11 EU-Mitglieder einführen. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, die Schwergewichte der Eurozone. Aber auch Griechenland sowie 6 weitere Länder.
Diejenigen, die gesagt haben, ach, das ist ja alles nur so eine Spinnerei, die sind wiederum entlarvt worden, dass es nicht richtig ist, sondern dass wir Schritt für Schritt vorankommen.
Die neue Steuer soll A, Spekulationsgeschäfte unattraktiver machen, wenigstens ein bisschen, und B, soll die Finanzbranche mithelfen, die Krise zu bewältigen, so der Wunsch der Befürworter. Gegner wie Schweden nennen die Steuer schädlich fürs Wachstum. Auch die Niederlande sehen Gefahren und berufen sich dabei auf unabhängige Studien. Diese haben verheerende Ergebnisse gezeigt, was die Einführung der Steuer in den Niederlanden betrifft. Deshalb sind wir sehr dagegen. Die Gruppe der Willigen will so schnell wie möglich, am besten noch in diesem Jahr, die Details der Finanztransaktionssteuer ausarbeiten.
So ist noch längst nicht geklärt, welche Finanzgeschäfte wie besteuert werden sollen und wem die Einnahmen daraus zugutekommen sollen. Bis die Finanztransaktionssteuer Wirklichkeit wird, ist noch ein anstrengendes Stück Weg zu gehen. Aber das Signal des heutigen Tages lautet, das Projekt, das viele schon für tot erklärt hatten, lebt weiter.
In Frankreich hat der Europäische Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin die erste parlamentarische Hürde genommen. Die Nationalversammlung votierte trotz vereinzelten Widerstands in den Reihen der regierenden Sozialisten mit großer Mehrheit für den Vertrag zur Einführung nationaler Schuldenbremsen. Nun muss noch der Senat zustimmen. In den großen Städten gingen heute Tausende gegen Sparpläne auf die Straße.
Ein passender Ort zum Demonstrieren für die Arbeiter von Peugeot, Citroën und anderen aus der Autoindustrie. Der Automobilsalon in Paris. Drinnen Edelkarossen, draußen wütende Arbeiter. Ihr Ziel? In den Hallen demonstrieren gegen den massiven Stellenabbau. 8000 immerhin sollen allein bei Peugeot und Citroën wegfallen. Die Polizei war vorbereitet und drängte die Demonstranten mehrfach mit Tränengas zurück. Die anschließende Demonstration in Paris und anderen französischen Städten verlief friedlich. In ganz Frankreich konnte die kommunistische CGT 90.000 Menschen nach ihren Angaben mobilisieren. Für Arbeitsplätze und gegen Sparpläne. 3 Millionen Arbeitslose. Mit dieser Rekordzahl war die Abstimmung über den Fiskalpakt und über eine strikte Haushaltsdisziplin im französischen Parlament mit Spannung erwartet worden. Dem Vertrag mit einer automatischen Schuldenbremse wurde heute mit absoluter Mehrheit zugestimmt. Eine Mehrheit der Linken mit wie erwartet 20 Abweichlern aus den eigenen Reihen. Diese große Mehrheit zeigt, dass die Linke sich hinter den Europäischen Fiskalpakt vereint hat. Ein Pakt der Stabilität, Disziplin, aber auch Wachstum ermöglicht. Die Stimmen der oppositionellen UMP brauchte die sozialistische Regierung nicht.
Test bestanden, aufatmen also für François Hollande. Gestärkt ist seine Position in der Bevölkerung damit natürlich nicht. Nach neuesten Umfragen sind nur noch knapp über 40% der Franzosen mit seiner Regierungsführung zufrieden.
Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr nach Frankreich und in die USA. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm zeichnete Serge Haroche und David Wineland für ihre Arbeiten im Bereich der Quantenphysik aus. Sie hätten bahnbrechende Erkenntnisse über die Wechselwirkung von Licht und Materie geliefert. Diese könnten etwa bei der Entwicklung einer neuen, sehr schnellen Computergeneration helfen.
Daheim in Boulder, Colorado, zeigt sich ein sichtlich beeindruckter David Wineland. Den Journalisten mit dem Nobelpreis habe er nicht gerechnet in diesem Jahr. Ich habe geschlafen. Der Anruf kam um 3:30 morgens. Meine Frau ist ans Telefon gegangen. Wir sind beide etwas übernächtigt jetzt. Ich freue mich, gemeinsam mit Dave ausgezeichnet zu werden, habe ihn auch direkt angerufen und ihm gratuliert, ergänzt Mitpreisträger Serge Haroche. Haroche forscht in Paris am Collège de France und an der École Normale Supérieure. Den Preisträgern sei gelungen, winzige Energiebündel, die sogenannten Quanten, einzufangen und zu manipulieren, so das Nobelkomitee. Bis dato waren Quanten immer zerstört worden, wenn sie wissenschaftlich untersucht wurden. Durch die Erkenntnisse der beiden Physiker können neuartige Atomuhren entwickelt werden, die die Zeit noch genauer messen. Heute funktionieren Atomuhren mit Cäsium. Wenn wir die Forschung der Preisträger nutzen, dann werden wir Präzisionsuhren konstruieren können, die 100-mal genauer sind. Außerdem sei ein wichtiger Fortschritt gemacht worden hin zu revolutionären Quantencomputern. Das werden Computer sein, die schneller sind als alle bisherigen. Ein Traum für jeden Programmierer. Am 10. Dezember wird der Nobelpreis für Physik in Stockholm verliehen.
Bei einem runden Tisch zum Thema Stromsparen äußerte Bundesumweltminister Altmaier die Hoffnung, dass der Verbrauch bis zum Jahr 2020 um 10% gesenkt werden könne. Dabei setzt der Minister darauf, die Energieberatung für Privathaushalte stark auszuweiten. Einen staatlichen Zuschuss, etwa zum Abwracken von stromfesselnden Altgeräten, lehnte er jedoch ab. Die Opposition kritisiert vor allem die Strompreiserleichterungen für energieintensive Industrien.
Datenschützer kritisieren Krankenkassen. Sie werfen ihnen vor, von den Versicherten zu viele Informationen zu sammeln. Im Fokus stehen die sogenannten Selbstauskunftsbögen. Darin würden, so die Datenschützer, Bezieher von Krankengeld teils auch zu persönlichsten Dingen umfassend befragt. Kassen würden bewusst versuchen, Datenschutzmechanismen auszuhebeln.
Es ist kein Einzelfall. Patienten erhalten Post von ihrer Krankenkasse, kaum dass sie Krankengeld beziehen. Die Angaben, die sie in diesen Formularen machen sollen, sind äußerst privat.
Die Krankenkassen fragen nach dem familiären Umfeld, die fragen nach dem Verhältnis zum Arbeitgeber, die fragen nach der Dosierung von Medikamenten. Also im Prinzip alles, sogar Urlaubsplanung wird nachgefragt teilweise. Das sind Dinge, die die Krankenkasse nichts angeht.
Die Kassen widersprechen. Persönliche Daten seien Voraussetzungen, um den Behandlungsaufwand der Patienten einschätzen zu können.
Die Krankenkasse versucht auch als Fallmanager zu gucken, was kommt denn nach dem Krankengeld. Ist eine Reha notwendig? Wenn ja, wer trägt die Kosten dafür? Das sind Informationen, da guckt die Krankenkasse sozusagen über den konkreten Fall Krankengeld hinaus.
Dennoch, verweigern Patienten eine Antwort, drohen viele Kassen das Krankengeld zu entziehen. Für Datenschützer ein Skandal.
Das ist den Krankenkassen seit Jahren bekannt, dass sie solche Daten nicht erheben dürfen. Sie versuchen es trotzdem, um eben ihre Kosten zu minimieren.
Verbraucherzentralen liegen diverse Beschwerden von gesetzlich versicherten Patienten vor. Diese sollten widersprechen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Krankenkassen, wenn man nachfragt, auf welcher Rechtsgrundlage sie das eigentlich tun, den Bogen dann zurückziehen.
40 Krankenkassen hat NDR Info angefragt. Keine von ihnen hat bestritten, private Daten ihrer Patienten zu erheben.
Die Staatsanwaltschaft Hannover hat einen Teil der Vorwürfe gegen Ex-Bundespräsident Wulff fallen gelassen. Weder die Hochzeitsreise des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten in das Haus eines Versicherungsmanagers in Italien, noch die Verwendung eines Preisgeldes hätten Anhaltspunkte für strafbares Verhalten ergeben, so die Behörde. Wegen anderer Vorwürfe im Sinne von Vorteilsnahme werde aber weiter ermittelt.
Leipzig erinnert heute mit dem Lichtfest an die friedliche Revolution in der DDR. Die Veranstaltung begann mit dem Friedensgebet in der Nikolaikirche, dem Ausgangspunkt für die Montagsdemonstrationen im Herbst 1989. Heute vor 23 Jahren hatten sich zehntausende Menschen dem Protest angeschlossen.
Die Buchmesse in Frankfurt am Main ist am Abend offiziell eröffnet worden. Sie gilt mit mehr als 7000 Ausstellern als größte der Branche. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 300.000 Besuchern. Gastland ist in diesem Jahr Neuseeland. Daneben bildet der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur einen Schwerpunkt der Bücherschau.
Feurige Augen, eine Zunge so lang. Am Griffelow kommt auch eine Buchmesse nicht vorbei. Zumal, wenn sich der Schwerpunkt dem Thema Kinder- und Jugendmedien widmet, insbesondere dem Zusammenspiel zwischen klassischen und digitalen Medien. Gastland auf der Buchmesse 2012 ist Neuseeland, ein englischsprachiges Land, aber auch ein Land mit einer Sprache, Maori, die seit ihrem Entstehen kaum verschriftlicht wurde. Der Bundesaußenminister, der die Messe eröffnete, zeigte sich vom Gastland beeindruckt.
Die über 1000 Jahre alte, mündliche Erzähltradition der polynesischen Bewohner Neuseelands trifft auf die schriftlichen Zeugnisse der europäischen Entdecker und Einwanderer. Und hinzu kommen die wichtigen Einflüsse der Einwanderer aus Asien.
Neue Impulse kann auch der traditionelle Buchhandel gut gebrauchen, denn die Umsätze gehen zurück, zuletzt um 5%. Das Rezept dagegen:
dass ich auch wirklich wieder den Buchhändler in der Buchhandlung fühle, dass da jemand ist, mit dem ich reden kann. Nicht, dass ich auf 4 Stockwerken dann vielleicht 3 Kassierer finde.
Über 100 Länder sind auf der Buchmesse in diesem Jahr vertreten. 7400 Aussteller zeigen ihr Angebot bis zum Sonntag.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. Oktober.
Das Tief über Nordosteuropa sorgt auch morgen im Norden und Osten für wechselhaftes Wetter. Dem äußersten Süden bringt ein Ausläufer des Atlantiktiefs zum Teil Dauerregen. Dazwischen ist es unter Hochdruckeinfluss überwiegend freundlich. In der Nacht regnet es im Süden zum Teil noch ergiebig. Vom Südschwarzwald bis zu den Alpen gelten einige Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch im Norden und Osten fällt hier und da etwas Regen, sonst ist es oft klar, in der Mitte bildet sich örtlich Nebel. Nach dessen Auflösung wird es dort morgen meist freundlich. Im Nordosten gibt es noch einzelne Schauer, im Süden lässt der Regen nur langsam nach. Der Wind weht im Norden und Osten oft mäßig, an den Küsten auch frisch, sonst meist nur schwach. Die Tiefstwerte in der Nacht 11 Grad im Breisgau und örtlich minus 2 Grad in der Mitte. Morgen steigen die Temperaturen auf 9 Grad am Erzgebirge bis 16 Grad am Rhein. Am Donnerstag erwartet uns meist ruhiges Herbstwetter. Nach zum Teil zögernder Nebelauflösung scheint oft die Sonne. Am Freitag breiten sich von West nach Ost Regenwolken aus. Samstag wird es wechselhaft mit Sonne, dichten Wolken und Regen.
Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Ingo Zamperoni und den Tagesthemen. Die heißen heute Mitbringsel für Griechenland, was die Kanzlerin im Gepäck hatte, und Autoren und die Schuldenkrise, der Boom der Wirtschaftsbücher. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.